Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Kaum gehen die Infektionszahlen runter, werden die Stimmen, die Lockerungen fordern, lauter. Und immer wieder hören wir Schulen und Kitas zuerst. Die Kleinsten trifft die Pandemie am härtesten, heißt es. Und lange hieß es in dem Zusammenhang auch immer wieder, ihr Anteil am Infektionsgeschehen sei gering. Doch jetzt zeigen immer mehr wissenschaftliche Studien, dass das nicht der Realität entspricht. Sollte man dennoch die Schulen öffnen, um die schweren Folgen für die Kinder zu vermeiden? Darüber wollen wir diskutieren mit Professor Michael Wagner von der Uni Wien. Er ist Virologe und hat eine Studie an 250 österreichischen Schulen geleitet. Schönen guten Tag, Herr Wagner.
Ja, schönen guten Tag.
Und an der Uni Wien arbeitet auch Professor Barbara Schober. Sie ist Bildungspsychologin. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Frau Schober, was sagen Sie denn? Sollte man die Schulen öffnen?
Ich denke, man sollte die Schulen öffnen, aber nicht um jeden Preis, sondern in vollem Bewusstsein, was man tut, mit der Frage dessen, welche Maßnahmen kann man setzen, um das, was an Studien vorliegt, die das Infektionsrisiko aufzeigen, einfach ja, zu berücksichtigen und die Gefahren entsprechend zu minimieren und auf jeden Fall mit Blick darauf, wie die Zahlen einfach aussehen. Ich denke, es hat keinen Sinn zu negieren, was längere Zeit passiert ist, was an Zahlen vorliegt, dass Infektionen stattfinden. Die Frage ist nur, wie kann man insbesondere in dem Ort Schule versuchen, das zu reduzieren, das Risiko, weil, warum sage ich, man sollte sie öffnen? Die Befunde, die wir wiederum aus der Psychologie wissen oder haben, sprechen dafür, dass Gesundheit halt zumindest mittelfristig auch eine Form von psychischer Gesundheit ist, die hier beeinträchtigt wird, wo es um Kompetenzentwicklung und Wohlbefinden geht, was auch Kosten verursachen wird.
Herr Wagner, was sagen denn die Fakten?
Die Fakten sagen, dass, das haben wir in unserer Studie gezeigt und es haben andere Studien aus England, inzwischen gibt es auch aus Deutschland ein paar Zahlen, bestätigt. Wir zeigen, Kinder von 6 bis 10 Jahren Grundschule sind ähnlich häufig infiziert wie ältere Kinder, sind auch nicht weniger häufig infiziert wie Lehrer. Das heißt, Kinder, Lehrer, Allgemeinbevölkerung, die haben alle ähnliche Infektionszahlen. Das heißt, meiner Meinung nach stellen Schulen ein aus mikrobiologischer Sicht erheblichen Beitrag zum Pandemiegeschehen. So, wir haben in Österreich 1,2 Millionen Schülerinnen bei knapp 9 Millionen Einwohnern. Also das sind relativ viele Leute, die da relativ eng in den Klassen sitzen. Und man kann sich, und das zeigen auch unsere Zahlen, man kann sich offene Schulen eigentlich dann leisten, wenn das Infektionsgeschehen in der Gesellschaft unter Kontrolle ist. Also wir sehen einen klaren Zusammenhang zwischen der 7-Tage-Inzidenz im Bereich um die Schule rum, in dem Bezirk und in der Schule drin. Also je mehr Infektion in der Gesellschaft ist, desto mehr gibt es in der Schule. Das heißt, wir müssen erstmal diese Zahlen unter Kontrolle kriegen und dann vor allen Dingen unter Kontrolle halten. Durch massives Testen, durch Contact Tracing, durch Isolieren. Und dann kann man Schulen auch offen halten. Wenn wir aber die Kontrolle über das Pandemiegeschehen verlieren, so wie es geschehen ist, dann wird es sehr, sehr schwer.
Frau Schober, droht nicht diese Gefahr, wenn wir Schulen jetzt eben auch selbst, wenn wir einige Sicherheitsvorkehrungen einhalten, wieder öffnen, dass man das Geschehen dann doch schnell außer Kontrolle verliert?
Naja, das wird die Frage wird sein, wie man das einschätzt, an welcher Stelle das möglich ist. Und wofür ich nicht plädieren würde, ist ein Öffnen der Schule und so zu tun, als wäre nichts. Und machen wir morgen auf in den Konstellationen, wie es bisher auch gewesen ist. Die Frage ist, und dafür müssten sich einfach mal alle an einen Tisch setzen, in den Möglichkeiten, die es gibt, zu sagen, okay, welche Effekte gäbe es denn? Und ich glaube nicht, dass das in all den Studien, die es auf der anderen Seite im Sinne des rein biologischen Betrachtens gibt, was für Effekte haben wir denn, wenn wir Schülerinnen nicht alle zur gleichen Zeit kommen lassen, wenn wir Masken tragen, wenn wir lüften, wenn wir Filter aufstellen, wenn wir permanent im Sinne von ganz kontinuierlich testen würden, Contact Tracen, was wäre denn dann? Diese Konditionen sind überhaupt nicht in Wirklichkeit in letzter Konsequenz ja empirisch gegriffen, wo was natürlich unverantwortlich wäre, und da bin ich hundertprozentig bei dem Kollegen Wagner, ist, das Ganze zu öffnen und so zu tun, als wäre nichts. Das wäre ein Ignorieren der Fakten. Aber so im Moment muss man halt sagen, on the long run, die Schulen in ihrer Priorität hinsichtlich dessen, was sie an Konsequenzen im Sinne des erstens psychischen Befindens haben, aber auch der Frage, wie viel Energie Menschen haben, um mit den ganzen Maßnahmen mitzuhalten, ist es auf jeden Fall so, dass man die so schnell als möglich und gleichzeitig so kontrolliert als möglich in irgendeiner Form wieder zum Raum des Gemeinsamen öffnen müsste. Mhm. Aber ich bin hundertprozentig bei Ihnen, dass es nicht geht, zu sagen, wir tun so, als wäre nichts.
Herr Wagner, in irgendeiner Form muss man ja jetzt raus aus der Misere. Frau Schober sagte on the long run, aber wir müssen ja jetzt mal kurzfristig gucken. Man kann die Schüler ja nicht ewig zu Hause lassen. Das heißt, bräuchten wir eigentlich irgendwie so eine Übergangslösung, also wir schicken die Kinder in die Schule unter bestimmten Bedingungen und brauchen gleichzeitig weitere Studien?
Meiner Meinung nach bräuchte man ein klares Ziel, wo man sagt, wir können die Kontrolle über die Pandemie ab diesen Zahlen erreichen. Das heißt, man sagt, was weiß ich, eine 7-Tage-Inzidenz von 25 und eine R-Zahl von so und so. Und dann kann ich mit dem Apparat, den ich zur Verfügung habe und massiven Testen, behalte ich die Kontrolle. Und dann kann ich kein Datum setzen, ab wann ich Schulen aufmache, sondern dann muss ich das Ziel erreichen. Weil ansonsten habe ich eine Ziehharmonika-Bewegung und die Schulen gehen nach 2 Wochen wieder zu oder 3, weil die Infektionszahlen gerade jetzt mit den infektiöseren Varianten dann gleich wieder ansteigen werden. Also man müsste sich eigentlich europaweit sagen, wo müssen wir hin? Einen relativ kurzen, scharfen Lockdown machen, gemeinsam, auch um solche Ping-Pong-Effekte zwischen den Ländern zu vermeiden. Und dann, wenn man als Europa dieses Ziel erreicht hat, das wäre eigentlich das, was man machen müsste, dann kann man natürlich, haben dann Schulen eine hohe Priorität und auch Kindergärten. Und dann kann man dort öffnen und gleichzeitig müsste man monitoren mit zum Beispiel unserer Studie, was passiert jetzt in diesen Schulen. Reichen die Schutzmaßnahmen? Man ist ja relativ blind. Die Kinder sind asymptomatisch, werden fast nie getestet dann dadurch. Und man braucht ein gezieltes Monitoring, so wie wir es in Österreich eigentlich zur Verfügung haben, um dann zu schauen, wie entwickelt sich jetzt nach den Öffnungen mit den Schutzmaßnahmen, die Kollegin Schober angesprochen hat, wie entwickeln sich dann da die Infektionszahlen?
Da höre ich aber bei Ihnen auch raus, dass jetzt kurzfristig keine Öffnung der Schulen sinnvoll ist.
Ich bin kein Politiker. Ich sage nur, es ist aus mikrobiologischer Sicht ein erhebliches Risiko und es geht mit Sicherheit in die falsche Richtung, wenn man öffnet, obwohl man noch keine Kontrolle über das Pandemiegeschehen hat. Das kann man sich ja in Portugal anschauen, auch in anderen Ländern. Das hat wenig Sinn. Wenn ich sage, ich kontrolliere es wieder, dann sind für mich Schulen die ersten und Kindergärten Institutionen, die wir da aufmachen sollten.
Frau Schober, wie kann man denn da psychologisch eigentlich sinnvoll abwägen? Man muss ja sozusagen abwägen zwischen dem Schutz der Bevölkerung allgemein und dem Schutz der Kinder im Besonderen.
Naja, der Schutz der Bevölkerung ist natürlich auch ein Schutz, geht ja auch bei den Schulöffnungen oder so weiter, weil was wir ja auch sehen in den Daten ist, dass mittlerweile ja auch Eltern und Familien massiv davon betroffen sind und Bevölkerung, also die Schulschließung heißt ja nicht nur, die Kinder gehen nicht mehr in die Schule. Wir haben ja mittlerweile Evidenz dafür, dass das sozioökonomische Folgen hat, also die soziale Schere sich öffnen wird. Dafür gibt es einiges, was dafür spricht. Es gibt einiges dafür, dass auch psychische Anfälligkeiten, psychische Schwierigkeiten steigen. Wir haben einfach, und die Schule ist ja eingebettet als eine wichtige Instanz in das gesamte gesellschaftliche Geschehen. Und wir haben eine Erschöpfung auf der einen Seite der Eltern, wir haben eine Benachteiligung immer mehr dessen, weil die Mütter sehr im Rennen sind. Also es ist ja eine Gesamtbetroffenheit durch das Schließen der Schulen letztlich da. Und die Schwierigkeit ist ja die, und deshalb ist die Güterabwägung auch so schwierig, dass wir natürlich auf der einen Seite haben die objektiv nötige Kontrolle des Infektionsgeschehens und die physische Gesundheit, auf der anderen Seite aber auch die Frage, wie gehen wir damit um, dass wir soziale Wesen sind. Wir brauchen Kompetenz, Autonomie und soziale Eingebundenheit, das sind basale Grundbedürfnisse. Die brauchen wir befriedigt, um gesund zu bleiben, psychisch und das ist ein wichtiger Punkt, da schließt sich der Kreis zu den Maßnahmen, um überhaupt irgendwie an dem längerfristig mitzumachen, das mitzuziehen. Wir brauchen auch das Gefühl, wir tragen zu was bei, da gibt es irgendwie was, wo wir ein Ziel erreichen können. Und jetzt ist es insofern eine sehr vernetzte Situation und deshalb ein bewusst notwendiger Schritt abzuwägen, ab wann kann ich sagen, ich kann diese psychischen Folgen und ich könnte Ihnen da diverse jetzt aufzählen, die sich schon abzeichnen, gegen das kontrollieren, ab wann ist das erreicht, wieder abwägen. Wenn ich aber, und da stimme ich dem Michael absolut überein, wir haben ein total, das etwas, was wir als komplexes Problem bezeichnen würden. Was wir brauchen ab einem bestimmten Punkt, jetzt ist mal eine Zielgröße und die muss den Leuten klar sein. Und dann sagen, okay, wenn wir dort sind, die und die Zahl ist erreicht, dann gibt es jene und diese Maßnahmen, dann haben Menschen wieder das Gefühl, das, was sie tun oder auf das, was sie verzichten, oder das trägt so etwas bei. Und man sollte sich überlegen, wo kann man diese anderen Faktoren einfangen, also den Kompetenzverlust auf der einen Seite, aber auch den Mangel an sozialer Eingebundenheit, und dann halt einfach zu überlegen, ob man nicht kleinere Formen des Schaffens von sozialer Eingebundenheit schaffen kann, ohne dass man gleich das Gesamtpaket in Frage stellt, indem man kleinen Gruppen kontrolliertes Zusammenkommen in der Schule doch wieder ermöglicht, etc. Man braucht halt dann kreative Ansatzpunkte bis zu dem Punkt, wo man sagt, man kann generell öffnen unter den und den Maßnahmen. Aber das, was mein großes Plädoyer dabei ist, ist, der Michael sagt, Kontrolle des Pandemiegeschehens, war aber die Notwendigkeit, die wir brauchen für Schülerinnen, für Eltern, ist klar zu machen, okay, wann ist denn dieser Punkt erreicht und was kann ich dazu tun, um das dann wieder herzustellen? Und das ist im Moment eine sehr schwierige Situation, weil uns ständig und auch den Schülerinnen, und das macht unsicher, ja letztlich immer wieder ein neues Datum genannt wird und man dieses unsichere, wann geht es wieder in einen normalen Kontext, wo ich jemanden treffe, wo ich irgendwie merke, dass es vorankommt, wieder ein Leben führe, das für mich in irgendeine Form von Mitbestimmung
geht. Und diese Debatte wird wahrscheinlich bei Ihnen in Österreich und auch bei uns in Deutschland noch eine ganze Weile weitergehen. Aber das waren Diskussionsbeiträge von der Bildungspsychologin Barbara Schober und dem Virologen Michael Wagner, beide von der Uni Wien. Ich danke Ihnen beiden.
Gerne.
Herzlichen Dank.